Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Danke. Ja, genau. Also es ist richtig schön, hier zu sein bei euch, ja, mal wieder. Mein Name ist Konrad Max Gille, für die, die mich noch nicht kennen. Und ich find's richtig klasse, dass ihr das macht hier. Ja, also das ist nicht so ganz selbstverständlich gerade. Ich habe mit jemandem telefoniert auf dem Weg hier im Auto und hat er mich gefragt, und so, seit wann bist du mal wieder unterwegs? Und ich bin tatsächlich im Dezember das letzte Mal ein paar Tage weg gewesen unterwegs. Ja, war mal in Dortmund irgendwie in diesem Jahr, aber das war nur ein Sonntagmorgen. Und deswegen, das war richtig, ich habe mich richtig gefreut und gleichzeitig dachte ich so, wow, was ist das überhaupt? Das ist so fern, was ist das? Ich bin unterwegs. Und bin sehr dankbar, ja, dass ihr den Mut habt, das hier zu machen. Und ich denke, wir werden eine super Zeit haben. Also wie gesagt, ich bin verheiratet immer noch mit Justine, mit derselben Frau, ja, immer noch, seit 2002. Das, wer Mathe kann, der rechne, steht schon in der Bibel, ne, steht nicht in der Bibel. Und wir haben zwei Kinder, genau, die eine ist gerade 11 geworden und die andere wird 8 nächsten Monat, ja, und wir sind aus Euskirchen, das ist in der Nähe von Köln, und haben dort eine Gemeinde gegründet, die heißt Face to Face, vor mittlerweile 10 Jahren, und ja, wir lieben Jesus und seine Gegenwart und was er aus uns gemacht hat, was er mit uns gemacht hat, und wir lieben es, das Menschen beizubringen, ja, und da einfach zu sehen, wie Menschen darin wachsen. Ja, und wir werden ein schönes Wochenende zusammen haben, oder? Ja, ich genau, da bin ich, denke ich auch. Ja, wow, Gott hat viel vor und ich möchte es kurz nochmal, ich weiß, das haben wir gerade schon getan, ja, aber nur für mich, okay? Ich weiß, ihr seid da schon, aber lass mich nochmal für mich beten, ja, einfach nochmal so in seine Hände legen. Und wenn du möchtest, kannst du da gerne mitmachen. Ansonsten ist auch okay. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir für deine wunderbare, herrliche Gegenwart, Jesus. Du bist das Beste, was uns je passiert ist. Herr, wir lieben dich total, Jesus. Wir ehren dich und wir sind dankbar, dich zu haben, Jesus. Wir brauchen nicht mehr als dich, Jesus. Und ich danke dir, dass wir dieses Wochenende, dass das zählt. Herr, dass der Abend heute zählt, Jesus, dass morgen zählt, dass der Sonntag zählt und dass wir aus diesem Wochenende rausgehen mit einer neuen Perspektive, ermutigt, erfrischt, ausgerichtet. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du größer bist in unserem Leben nach diesem Wochenende, als wir es jetzt wahrnehmen, Herr. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du einfach unsere Herzen durchdringst, dass Heilungen passieren, Jesus, dass Wunder passieren, Herr, Jesus, und dass du vielleicht über allem eine Hoffnung in uns freisetzt, Herr, die niemand und nichts zerstören kann, Vater. Wir lieben dich, Jesus. Wir wollen einfach einen Moment auch nehmen jetzt, um einfach nur mal kurz nochmal zu sagen, wie wunderbar du bist. Vielleicht kannst du einfach an deinem Platz nochmal kurz einfach ihn nochmal lieben, einfach ihn nochmal kurz in die Augen schauen und Danke sagen. Und einfach danke, dass du hier bist, Jesus. Danke, dass du uns bis hierhin gebracht hast, Jesus. Danke, dass wir sicher sind bei dir, Vater. Danke, dass wir alles haben in dir und dass du uns versorgst und dass du uns bewahrst, Herr. Und dass du mit uns gehst durch alles durch und dass wir mit dir immer siegreich sein können, Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr. Wir lieben dich. Wir feiern dich, Jesus. Wir schätzen dich. Wir lieben es, in dein Angesicht zu schauen, Herr. Wir lieben es, dich zu betrachten, Herr Jesus. Herr, du bist so wunderbar. Du bist das Licht unseres Lebens, Herr. Du bist der Gott unserer Jubelfreude. Du bist unser ganzes Glück, Jesus. Wir lieben deine Gegenwart, Jesus. Und wir feiern dich, ey. Wir schätzen dich so sehr, Jesus. Du bist das Glück unseres Lebens, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist. Danke, Herr. Du bist so ein treuer, wunderbarer Gott, Herr. Die Treue deines Namens ist so außergewöhnlich. Deine Treue ist so gewaltig, Herr. Deine Treue ist so, so, so gut, Herr. Wir lieben dich, Vater. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Wir lieben dich, Jesus. Und nicht weil irgendwas du tust, weil, sondern einfach nur wegen dir. Einfach nur wegen dir, Herr Jesus. Du reichst, Herr. Unser Leben gehört dir. Nichts und niemand kann uns aus deiner Hand nehmen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Amen. 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 Gott ist gut. Amen. Es ist immer gut. Es ist immer gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht in dieser Situation, in der wir alle so sind. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das so durchlebt, so durchmacht. Ich glaube, dass es eine Riesenchance ist, in dem wir stehen. Ich glaube, dass es Dinge hervorbringt, die sowieso da waren, von denen wir vielleicht geschockt sind, dass wir sie jetzt durch eine Krise erkennen. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich unsere manchmal so Wünsche, wie wir denken, wie wir gerne glauben würden, auf den Prüfstand stellt und zeigt, was wir wirklich glauben. Ja, weil es haben Krisen so an sich, ja. Da kommt hervor, was wirklich nicht unsere netten Lippenbekenntnisse oder unsere Sonntagmorgen Hallelujas, sondern sowas wird, ne? Das ist manchmal, ich glaube, dass das passiert und ich glaube, dass es deswegen eine Riesenchance ist. Ich glaube, dass Dinge aufgedeckt werden, die einfach nicht tragen. Falsche Fundamente, Dinge, die nicht Sicherheit geben. Und ich glaube aber auch, dass Gott etwas vorbereitet, was nichts anderes als eine mächtige Ernte sein wird, wenn wir uns richtig positionieren. Wenn wir als Christen, wenn wir die Perspektive Gottes für unser Leben, für unser Land, für das, was passiert, einnehmen und uns nicht ablenken lassen von dem, was wirklich wichtig ist. Halleluja. Und was ist wirklich wichtig? Sehr kompliziert, sehr schwierig. Jesus ist wirklich wichtig. Ja, seine Gegenwart, das, was er tun will, worum es wirklich geht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du in so einer Situation bist, ich habe mich dabei, oder ich mache das sowieso sehr oft, ja, aber ich bete, ich liebe es, wenn Gott mir begegnet. Irgendjemand, der es liebt, wenn Gott ihm begegnet, wenn du so eine Begegnung mit Gott, ja, come on, ja, das ist so, wenn Gott dir begegnet, dann ist alles andere egal, oder? Dann ist alles andere, rückt in Perspektive. Auf einmal das, was gerade noch so wichtig war oder zu sein scheint, ist auf einmal klein mit Hut und du denkst, was habe ich mir darüber Gedanken gemacht? Ja, also dir ist Gott gerade begegnet, ne? Und ich habe so gebetet, gesagt, Gott, ich will eine fette Begegnung, ja, ist eine Weile her, dass ich so eine richtig krasse, außer Kontrolle, Ausrastbegegnung hatte, ja, so richtig so boom, ja, so nicht unbedingt vor Leuten, ja, aber zu Hause in meinem Zimmer vor Leuten ist mir auch egal, aber mir ging es da so um das Persönliche, ja, so von Angesicht zu Angesicht, ja, mein Gott, der mich meint, so, und dann habe ich so dafür gebetet und auf einmal empfand ich so den Heiligen Geist zu mir sprechen, dass er sagt, dass er das mir das gerade jetzt nicht geben möchte, weil wenn er mir das gerade jetzt gibt, dann bestätigt es einen Lebensstil, den er in seinen Kindern eigentlich gerade versucht rauszuholen, zu entfernen. Und ich denke mir so, was ist das für ein Wort? Ja, ich denke mir, weil eine Begegnung mit Gott kann ja nie falsch sein, ja? Also so ein Krachen, das kann ja nicht falsch sein. Jeder wünscht sich so ein Krachen raus aus dem ganzen Problem, raus aus der Situation, ein Gott, der auf den Tisch haut, ja, und zeigt, wer er ist und so richtig und alle wissen Bescheid und alles hört auf, was ich nicht mag und keine Ahnung, was eigentlich doch cool, oder? Also ich meine, eigentlich doch was man gerne hätte und Gott sagt nein, wenn ich das jetzt tue, und dann empfand ich auch, dass er das nicht nur so in dem Sinne zu mir spricht, sondern zu seinem Leib, das ist auch mit unserer Gemeinde geteilt, so dass wenn ich das jetzt tue, bestätige ich etwas, von was ich meinen Leib eigentlich gerade frei machen möchte. Und dann fing natürlich an, ne, der Heilige Geist es auch zu erklären. Und er meinte, wir sind so einen schnellen, hektischen Lebensstil gewöhnt, wir sind Krach gewöhnt, wir sind Action gewöhnt, wir sind immer weiter machen, 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 wir rennen von einem Ding zum anderen, also vielleicht du nicht, ja, aber so im Allgemeinen sind wir schwer zur Ruhe zu bringen und schwer zu bremsen, oder? Wir laufen, und ich meine mit wir auch nicht nur uns Christen, sondern generell, ja, generell sind wir ziemlich schnell. Und es muss laut sein und wir brauchen viel, damit wir überhaupt was merken, muss ganz schön viel passieren. Und ich hatte so den Eindruck, dass der Heilige Geist zu mir sagt, wenn ich dir jetzt diesen Knall gebe, dann bist du für einen Moment befriedigt, für einen Moment freut dich das, aber es ändert nichts und es holt dich nicht raus aus dem Lebensstil, in dem du gerade bist, sondern es bestätigt den Lebensstil, dass ich brauche einen Knall, ich brauche einen Rums, ich brauche was Krasses, aber ich spreche nicht im Rums, ich spreche im Hauch. Ich bin im Hauch. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Bibelstelle, ich habe sie mir gerade nochmal versucht, hier rauszugucken, rauszuschreiben. In 1. Könige 19, Verse 11 bis 13, da sprach er zu, das ist Gott, der zu Elia spricht, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und ihr müsst verstehen, Elia hat gerade einen mächtigen Sieg errungen. Der hat gerade einen richtigen Kaboom erlebt. Ja? Er hat einen krassen Sieg errungen und nach dem Sieg ist er irgendwie so in so eine kleine, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber so eine kleine Depression verfallen. Ja, so, großer Sieg und danach, warum lebe ich überhaupt? Ja, kennt das jemand? Der müsst ihr nicht melden. Okay, also es ist so, du erlebst ein krasses Boom, eine krasse Konferenz, irgendwas, Gott redet zu dir und danach auf einmal so, was ist hier los? So, ja, so, manche nennen, es gibt es bei Pastoren, nennen sie das Montagsblues, ja, so der krasse Sonntag und dann am Montag weißt du nicht mehr, wofür du lebst, ja, auf einmal so was, Gott, was ist los? Und dann so, naja, egal, also es passiert den Besten, ja, und dann ist er in dieser Situation und will im Grunde von Gott so ein Kaboom, ja, er will Gott erleben und Gott sagt, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber, da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Wind, da kam ein großes Wuh und der Herr war nicht drin, er war nicht im Wind und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr aber war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr aber war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Ein Hauch von nichts. Ein Hauch von nichts. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Der Punkt ist der, durch den Lärm unserer Zeit, und die Ablenkung, mit der wir jeden Tag konfrontiert sind. Was ist wichtig? Was müssen wir wissen? Corona ist in so vielen Bereichen eine Ablenkung. In so vielen Bereichen abgelenkt von dem, was wesentlich ist. Und wir suchen das Laute, das Boom, die Lösung, der hat Recht, nein, der hat Recht und so weiter. Und es klingelt zwischen unseren Ohren. Ja, es geht und du kriegst hunderte Informationen. Und was ist heute wieder? Und was sind die neuesten Nachrichten? Und was ist das? Und wir hören den Hauch nicht mehr. Wir hören den Hauch nicht, weil wir verlernt haben, zur Ruhe zu kommen. Oder also mit wir, wenn der Schuh nicht passt bei dir, dann zieh ihn nicht an, okay? Alles cool, so ist alles gut. Aber mich sprach das total an und ich glaube, dass es ein Wort ist an die Gemeinde in dieser Zeit. Wir müssen die Stimme Gottes hören. Wir können uns gar nicht leisten, sie nicht zu hören, weil dort in der Stille Offenbarung fließt in der Ruhe. Alle wenn Gott zu mir redet, es ist alles in der Stille. Meine Zeit mit Gott sieht nicht, manche glauben das, stellen sich sonst was vor, wie meine Zeit mit Gott aussieht, ja, dass ich den ganzen Tag, ganze Zeit auf dem Boden zittere und die Herrlichkeit Gottes und boah und krass und Vision und keine Ahnung und ich, meine Zeit mit Gott sieht total still aus. Ganz leise, meistens ganz leise, es gibt Ausnahmen, aber meistens ist es ganz leise. Meistens bin ich mit Gott auf der Reise, mit seinem Wort und es ist ruhig und es ist total leise. Es ist am Morgen vor allem anderen, vor dem ganzen Lärm und es ist leise und Gott redet und redet und redet und redet. Es ist unglaublich, wie viel er redet und wenn Gott redet, kannst du nicht anders als ermutigt sein. Und seht ihr, was wir lernen dürfen, ist, dass wir als Christen wieder an die Quelle kommen von dem, was uns wirklich ermutigt. Und das ist nicht immer, ja, schön, dass der Prediger kommen kann und predigen kann, das ist ja alles Teil davon, das verstehe ich ja auch, aber wir dürfen lernen, selber an die Quelle zu kommen und nicht von der Quelle eines anderen zu trinken. Wir dürfen lernen, wirklich an unsere Ohren an seine Brust zu legen und pop-pom, pop-pom. Nicht nur von einem anderen zu hören, dass der Herzschlag Gottes so schön ist, sondern ihn selber zu erleben. Ihn selber zu schmecken, selber zu hören, selber seine Stimme zu hören, selber mit auf die Reise zu gehen. Aber wenn Gott, und das hat auf einmal so Sinn gemacht, ja, und ich hoffe, das macht für dich auch irgendwie ein bisschen Sinn, keine Ahnung, aber wenn Gott jetzt diesen Knall gegeben hätte, hätte es bestätigt, diesen Lebensstil, dass ich brauche einen Knall. Aber es hätte mich nicht in die Ruhe gebracht und meine Ohren geöffnet und mich zur Ruhe zugehört. Was will Gott eigentlich sagen? Was will er überhaupt tun? Was ist denn überhaupt los? Ich meine, wir können kopflos durch die Gegend rennen. Was ist überhaupt los und was soll das überhaupt? Und diffuse Endzeitlehren aufstellen, ja, damit wir irgendwie das irgendwie uns erklären können. Ja, oder wir können in die Ruhe einkehren. Und wir können in das vollbrachte Werk einkehren und wir können unsere Innerstes, unsere Seelen zur Ruhe bringen. Und wir können wirklich Frieden finden, der nicht von dieser Welt kommt, oder? Wir können wirklich eintauchen und nicht mehr reaktionär leben und auf alles nur reagieren, was uns vor die Nase geschmissen wird. Und dann versuchen, Lösungen zu finden und was soll man jetzt machen, was soll ich jetzt machen und so weiter und wen kann ich anrufen und wie soll das noch alles werden und ja, dann treffen wir jemanden wo soll das noch alles hinführen und so weiter und hey Leute, wir haben Jesus in uns wohnen. Wir haben die Antwort auf alle Fragen. Die Frage ist, ob wir zur Ruhe kommen und hinhören. Weil eins weiß ich, Jesus lässt sich nicht die Ehre nehmen. Und diese Umstände, diese Situationen, die im Moment stattfinden, weltweit, das muss einfach sein. Ich weiß nicht, wie es sonst sein soll, aber es muss sein, dass daraus etwas entsteht, was Gott Ehre gibt. Es geht nicht anders. Warum? Weil das seine Natur ist. Er macht aus Asche Schönheit. Richtig? Und haben sie ihn schon gefragt in Johannes, weiß nicht, was es war, 8 oder so, weiß nicht mehr genau, oder 7, wo sie ihn, oder 9, wo sie ihn schon fragen, ja, wo der eine blind geboren ist, ne, und die Pharisäer fragen Jesus, ist dieser, weil seine Eltern gesündigt haben oder er selber, ja, ich meine, diese beknackten Pharisäer, aber egal, und Jesus sagt nein, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Damit hat er übrigens nicht gesagt, dass der Grund, warum er blind ist, oder Gott ihn blind geboren hat, damit dann die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, sondern Fakt ist, an ihm wird die Herrlichkeit Gottes offenbart. Das ist der einzige Grund, warum Jesus das sagt und nicht warum. Warum ist die Banane krumm? Kommt es aus Wuhan? Wurde es gezüchtet? Ist es eine weltweite Verschwörung? Ist es irgendwie aus Versehen? Ist es von einem Viech? Ist es nicht von einem Viech? Keine Ahnung. Aber es wird die Herrlichkeit Gottes daraus hervorgehen. Es wird die Herrlichkeit Gottes daraus hervorkommen, weil Gott etwas vorbereitet im Verborgenen, etwas macht mit den Menschen. Und wenn wir als Gemeinde, wenn wir als der Leib Christi, als Menschen, die ihn kennen, die den Hauch kennen, die ein Leben in Gemeinschaft und Intimität mit ihm leben, die Freunde Gottes sind, wenn wir hören, was der Geist der Gemeinde sagt, wenn wir zur Ruhe kommen und aus der Ruhe im Glauben leben, dann glaube ich, dass wir vor einer der größten dass wir davor stehen und dass das passieren wird. Weil eine Sache ist irgendwie, ne, es gibt zu dieser Zeit, in der wir leben, es gibt Gemeinden, die schließen und ziehen sich zurück und es gibt Gemeinden, die gehen voran, aber es gibt eigentlich kaum was dazwischen. Es gibt kaum was dazwischen. Wie mir scheint, seid ihr so ein lokaler Leib, der vorangeht. Sonst wärt ihr nicht hier, würdet nicht hier sitzen, oder? Ich weiß auch nicht, seid ihr eigentlich ein bisschen begeistert oder macht... Ich weiß nicht, ob man das vielleicht hier nicht so macht in Bünde. Keine Ahnung. Ich weiß. Seid eingefroren. Hoffentlich von der Herrlichkeit Gottes. Aber es ist ein, da, wisst ihr, also hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Also es ist ein, das ist ein Gott lässt sich nicht, Gott liebt solche Situationen. Wisst ihr das? Gott liebt solche Situationen. Er liebt es, in dem, was menschlich nicht geht, sich zu verherrlichen. Die Frage ist, ob wir uns zur Verfügung stellen. Ob wir sagen, ja, ich will. Oder ob wir uns weiter ablenken lassen. Seht ihr, ich glaube, dass Ablenkung einer der größten Feinde dieser Zeit ist, in der wir leben. Ist Ablenkung. Wir können uns mit 1000 Millionen Sachen ablenken. Mit dieser, es ist ja schön, mit dieser Krise haben wir ja wenigstens was zu tun, oder? Wenigstens was, worüber wir reden können. So, wenigstens irgendwas, worüber wir sprechen können, ja? So, wie viele Zahlen gibt's heute? Oh nein, wohin soll das noch führen? Oh Mann, und da, und woher kommt das denn jetzt wieder? Und da, und wieso ist das? Ich meine, es ist ja, ich mache mich ein bisschen lustig drüber. Tut mir leid, wenn es dich trifft, ja, wenn es dich betrifft, dann, ich kenne dich ja gar nicht, also ist nicht persönlich. Ja, ist nicht persönlich gemeint, aber das Ding ist doch, geht es, ist es möglich? Das ist die eigentliche Frage. Ist es möglich, als Christ in so einer Situation fröhlich, hoffnungsvoll, ausgerichtet, voller Hoffnung für die Zukunft zu sein? Ist es möglich? Ist es möglich? Ja, ne, oder? Ist es möglich, voller Frieden zu sein? Ist es möglich, nicht mit Panik mitzumachen und Angst? Ist es möglich, sicher zu sein? Ist es möglich, einfach das auch so testen zu lassen, das ganze Ding, meinen Glauben testen lassen, dass mein Glaube wie geläutertes, besser als geläutertes Gold daraus noch hervorgeht? Ist es möglich, eine Perspektive zu haben, dass ich in dem Ganzen wachsen werde, reifen werde, stärker werde und nicht sterben und zugrunde gehen und pleite und was weiß ich was alles, sondern Gott die Situation nutzen wird, um sich durch mich, durch mein Leben zu verherrlichen? Ist das möglich? Es muss möglich sein. Es ist die einzige Chance. Ja, ich meine, es ist ja schon fast witzig, so ein bisschen, uns geht's ja so gut, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, uns geht's so was von gut. Uns geht's so gut, ja, also wir haben eigentlich immer noch nicht auch nur das geringste Recht, uns zu beschweren. Wirklich nicht, sorry. Aber wenn man verfolgte Christen in China und Nordkorea und so oder in Kriegsgebieten, ja, also, oder in, unter muslimischen, das ist ein anderes Level. Unsere Sorgen und weil, okay, also ich meine, ich will mich nicht drüber beschweren, aber uns geht's gut. Amen. Uns geht's eigentlich richtig, richtig gut. Ich wollte schon sagen, verdammt, aber das passt nicht. Verdammt passt echt nicht. Göttlich gut. Halleluja gut geht's uns. Ja. Aber der Punkt ist echt, kann die Krise, kann die Situation, und es ist eigentlich egal, ob die Krise oder irgendeine, es ist egal, welche Krise, aber kann eine Krise, lass mal generell sprechen, wenn wir von dem ganzen Corona-Thema, das ist eigentlich gar nicht, darum geht's gar nicht. Ja, mir geht's nicht darum. Mir geht's darum, kann sie uns an Gottes Herz, kann sie helfen, kann sie zum Mitarbeiter werden, dass wir tiefer in die Realität Gottes hineinkommen. Geht das? Das geht. Sie kann uns auch bitter machen und frustriert. Das geht auch. Die Entscheidung liegt bei uns, oder? Wir entscheiden, du entscheidest. Wir haben diese Power. Wir haben diese Power, um jeden Tag aufzustehen und zu entscheiden, aus welcher Quelle wir trinken. Trinken wir aus der Quelle des Lebens, aus der Quelle seiner Hoffnung oder aus der Quelle, die Tod bringt und die nicht Frieden bringt, ja, die Quelle des Fleisches, die Quelle, die nicht Leben bringt. Ja, das ist die Möglichkeit haben wir, und die Frage ist, haben wir den Mumm, es zu stoppen, wenn wir merken, dass wir aus der falschen Quelle trinken? Haben wir den Mumm? Haben wir den Mumm zu sagen, Gott ist wirklich auf dem Thron? Das ist nicht nur unsere Sonntagmorgen-Realität, das ist nicht nur, weil wir das so gelernt haben und weil wir halt Christen sind, sondern Christus sitzt auf dem Thron. Und ich habe ihm bewusst mein Leben anvertraut. Das heißt also, ich bin in seiner Hand. Und er steht über diesen Dingen. Er steht über Problemen. Er ist der Name über allen Namen. Der Name über jedem Namen, der genannt ist, genannt wird. Jeder Name, der irgendwie mal sich einer auch nur irgendwie ausdenken kann. Er ist der Name über allen Namen. Er ist größer als das alles. Und er ist über aller Herrschaft. Ich meine, es ist ja gewaltig. Und er hat uns, die Gemeinde, mit sich in diese Herrschaft reingesetzt. Boom, das ist hier oben, das bedeutet und muss bedeuten, wir als Christen, als Kinder Gottes, wir sind nicht einfach nur, sag ich mal, wie soll ich das jetzt gut ausdrücken? Wir sind nicht einfach nur gib mir gute Worte, Jesus. Wir sind nicht einfach nur die passiven Opfer der Umstände. Haus raus, Halleluja, danke Jesus. Das ist Bestätigung vom Heiligen Geist gerade da, kann ich spüren. Nein, wir sind nicht die armen Opfer der Umstände. Wissen wir das? Und das sind wir nie, 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 nie. Nie sind die anderen schuld. Wohlbefinden ist immer meine Verantwortung. Egal in welchen Umständen. Seht ihr, dasselbe heiße Wasser, was die Kartoffel weich macht, kocht die Eier hart, oder? Ich meine, die Frage ist nicht, das ist ein Beispiel, ne? Das hast du noch nie gehört. Der Umstand ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Das ist, was ich sagen will, ja? Der Umstand ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Und wir beten, Herr, änder das Wasser, mach das Wasser kälter. Herr, bitte mach das Wasser kälter. Änder meinen Chef, änder meinen Ehepartner, änder meine Kinder, änder meine Geldsituation. Änder. Das sind oftmals, hier wahrscheinlich nicht, aber wenn du zuschaust irgendwie über Internet oder so, keine Ahnung, bestimmt gilt das für dich, ja? wir beten oftmals, dass Gott unsere Situation ändert, weil wir nicht verstanden haben, in aller Liebe nicht verstanden haben, okay, ist nicht böse gemeint, aber wir haben unsere Autorität nicht verstanden als Repräsentanten des Königs. Wir haben nicht verstanden, dass wir eben nicht die armen Opfer hier sind, die immer, Gott, mach mal das, auch bitte mach mal das, und das verstehe ich nicht, warum du das immer noch nicht gemacht hast, und Gott versteht nicht, warum wir immer noch nicht verstehen, dass er uns Autorität gegeben hat. Aber wenn wir seine Stimme nicht hören, wie sollen wir das denn leben? Weil du wirst immer die Welt ausdrücken, von der du am meisten überzeugt bist. Nun, wenn ich der Welt hier draußen am meisten zuhöre, kommt die auch aus mir raus, obwohl in mir drin lauter Herrlichkeit wohnt. Hallo? Es heißt also, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, und es ist total simpel eigentlich, ja, also es ist eigentlich so simpel, und doch ist es so das, was der Feind am schnellsten von uns wegzieht, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, zuzuhören, zur Ruhe zu kommen, den Hauch zu hören, wenn ich mir nicht die Ruhe nehme, wenn ich nicht eine Priorität in meinem Leben habe, dass ich sage, ich brauche das Wort, was Gott, und ich meine nicht nur den Buchstaben, ich brauche das Wort, das lebendige Wort, Christus, der zu mir spricht. Und ich sagte, er spricht zu jedem. Du bist nicht ausgenommen. Du denkst vielleicht, zu mir redet er nicht. Aber das ist eine Lüge. Er redet zu jedem Einzelnen von uns spricht er. Die Frage ist, hören wir zu? Das ist jemand hat mal einen schlauen Satz gesagt, pass auf, halt dich fest. Wenn du Gott hören willst, hör zu. Ich weiß, der ist viel zu tief für die meisten von uns, aber es ist halt eine Wahrheit. Es ist halt sehr, ne, hat einer lange Jahre drüber nachgedacht. Wenn du Gott hören willst, hör zu. Und dann, aber Konrad, aber das ist halt genau der Punkt. Ich habe keine Zeit. Ach, ehrlich? Ich habe keine Zeit, ist leider schlechte Ausrede. Wir haben alle dieselbe Zeit, richtig? Und irgendwie, ich habe keine Zeit, ist, die Frage ist nicht, ich habe keine Zeit, die Frage ist, was hast du für Prioritäten? Das ist die eigentliche Frage. Und wenn wir sagen, Gott ist die Antwort auf alle Fragen und in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, dann sollte ich vielleicht mal diese Schatztruhe ab und zu mal aufmachen und mal reingucken, was es da alles zu haben gibt. Es ist nämlich erstaunlich, dass es für alle Umstände und jede Situation eine Antwort und eine Lösung gibt. Die Frage ist, wollen wir? Sind wir bereit, Risiken einzugehen? Sind wir bereit, voranzugehen? Sind wir bereit, nicht mehr nur darauf zu hoffen, dass Gott irgendwas besser macht, irgendwann mal in ferner Zukunft, sondern dass wir die Agenten der Verbesserung sind? Dass wir die sind, die Verbesserung hier reinbringen, weil wir sind Tore des Himmels. Wir sind Menschen, die ihn repräsentieren. Wir haben Christus in uns wohnen. Es heißt, dass wir Repräsentanten sind von ihm. Wer dich hört, hört mich. Wer dich verwirft, verwirft mich. Ich meine, wie krass ist das denn? Wenn die Menschen uns anschauen, sehen sie ihn. Nun, was sehen sie? Was sehen sie denn da? Ich sag dir, was sie da sehen. Sie sehen Mut. Sie sehen Hoffnung. Sie sehen Glaube. Sie sehen Liebe. Sie sehen Zuversicht. Sie sehen etwas, was über dieser Welt steht, was größer ist als diese Welt. Sie sehen etwas, was Hoffnung in den schwierigsten Umständen hat, selbst wenn wir sie nicht verstehen. Ich rede nicht davon, alles zu verstehen. Ich rede nicht davon, wir haben auf alles eine Antwort hier oben, sondern wir haben eine Antwort hier. Eine Herzensantwort, oder? Eine Antwort des Herzens. Eine Antwort, die versteht der Verstand vielleicht nicht immer so. Aber da ist ein Friede da drin. Da ist eine Ruhe da drin. Jesus hat gesagt, hey, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, nehmt auf euch mein Joch, das ist sanft und leicht. Kommt und lernt von mir. Und das ist der Schlüssel. Ich meine, wir können alle sagen, nehmt auf euch mein Joch, aber warum ist denn das so schwer? Warum ist das als Christ so schwer? Warum ist das so hart? Warum kämpfe ich denn so durch? Lernst du von ihm? Das ist die ausschlaggebende Frage. Wenn du nicht von ihm lernst, wie willst du erwarten, dass die Resultate von ihm sichtbar werden? Das geht ja gar nicht. Und ich sag dir was, es gibt, es ist eine absolute Wahrheit und Realität, dass man tatsächlich in allen Umständen mit Frieden leben kann, in allen Umständen Freude haben kann, in allen, und ich rede jetzt nicht davon, dass du die ganze Zeit grinsen musst, okay? So, das meine ich nicht, sondern hier drinnen eine positive Ausrichtung, eine Hoffnung, eine Zuversicht. Ja, und ja, wenn es gibt Zeiten zu trauern und dann trauern wir auch, aber die Zeiten gehen auch vorbei. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Es gibt eine Realität, die nennt sich im Geist. Und diese Realität im Geist, im Unsichtbaren, ist immer gleich. Die ändert sich nicht, weil sie nennt sich Christus. Und Christus ändert sich nicht, oder? Stimmt das? Christus ist ohne Veränderung. Es gibt keinen Wechsel von Licht und Schatten. Er ist ewig derselbe. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Und das heißt also, wenn ich mich auf diese Realität ausrichte, auf die Unsichtbare, auf den Hauch, auf die Wahrheit, die frei macht, wenn ich das tue, wenn ich das lerne, wenn ich dafür Zeit zur Seite setze, wenn ich dafür sage, das ist mir wert, das ist die Priorität eins, das ist die Nummer eins, weil wenn das nicht stimmt, wie soll alles andere stimmen? Wenn das Fundament nicht stimmt, wie soll ich hochbauen? Und wenn ich das tue, dann beginne ich aus etwas zu leben, was nicht abhängig ist von dieser Welt. Sinnt auf das, was oben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Kolosser 3,1. Ja, also wir schauen, wir lernen mit Augen des Glaubens zu gucken. Und das bedeutet, wenn ich morgens aufwache, dann definiert nicht das Leben, also nicht Christus das Leben, sondern das Leben meinen Tag. Es definiert nicht, wie die Menschen zu mir sind, ob sie freundlich sind, ob es regnet, ob es nicht regnet, ob die Sonne scheint, ob ich gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Das ist nicht der Punkt. Weil es gibt eine Realität im Geist. Und wenn ich meine Augen schärfe, wenn ich meine Ohren hinwende zu seinem Wort, ja, wenn ich es in meinem Herzen bewahre, dann passiert was. Ich fange an, aus dieser Realität zu leben und nicht mehr aus den Umständen. Und wenn ich nicht mehr aus den Umständen lebe, dann bin ich eben kein Rollercoaster-Christ mehr. Halleluja, mir geht's gut, das Konto stimmt. Oh nein, ich bin am Boden zerstört, liebt mich Gott überhaupt, weil auf einmal ist das Konto leer. Wisst ihr, was ich meine, ja? Also ich bin gar nicht sauer oder irgendwie sowas, ich hoffe, ihr merkt das, sondern ich habe ein Verlangen, dass der Leib Christi stark wird und in seine Bestimmung kommt. Weil Christus hat, wenn wir berufen sind, wie er zu sein, dann war, Jesus war nie ein Fußabtreter, Jesus war nie ein Opfer. Wusstet ihr das? Jesus war kein Opfer, er hat sich entschieden, das zu tun. Ein Opfer kann nichts dafür. Ein Opfer ist, die aus äußeren Umstände sind schuld, oder? Es ist, ich bin's nie. Ich habe nie was damit zu tun, ja. Wenn die Regierung besser wäre, dann. Wenn die Gemeinde besser wäre, dann. Wenn der Pastor besser wäre, ganz bestimmt. Ja, dann, da, ja, wenn ich woanders wohnen würde, wenn ich einen anderen Partner hätte, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich ein Haus hätte oder zwei oder besseres Auto oder ich meine, ne, setz ein, was du willst. Der Punkt ist, jedes Mal, pass auf, das ist so gut, jedes Mal, wenn ich mein Glück und meine Zuversicht abhängig mache von Umständen von außen, mache ich mich zum Sklaven dessen. Und deswegen muss Jesus Herr sein. Und zwar nicht in einem frommen Bekenntnis, in einem Song, Halleluja, sondern im Leben. Jesus im Leben muss Herr sein, weil wenn er Herr ist, kannst du es nicht sein. Wenn er Herr ist, können es die Umstände nicht sein. Wenn Jesus Herr ist, kann es nicht die schlechte Nachricht sein von jemand anderem. Wenn Jesus Herr ist, dann kann es nicht die Ablehnung sein, die jemand gegen dich gebracht hat. Warum man dann beleidigt und frustriert ist und nicht mehr miteinander redet. Das kann auf einmal nicht mehr passieren, weil Jesus ist ja Herr. Und Jesus kannst du weder ablehnen, noch beleidigen, noch kannst du ihn frustrieren, noch kannst du sonst irgendwas machen mit ihm. Er ist stabil und fest, weil er ist Liebe und Liebe braucht nicht. Liebe ist fest und sicher. Und das ist, dann sagst du, Konrad, das ist aber ein krasses Level. Na klar ist das ein krasses Level. Hast du mal deine Bibel gelesen? Weißt du, was da drin steht? Da steht, du sollst sein wie er. Krasser geht's nicht. Das ist das Härteste. Seid heilig, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Okay, alles klar. Ja, aber die gute Nachricht darin ist, wenn du das versuchst aus seiner eigenen Kraft, dann bist du natürlich auf der absoluten Verliererseite und du kannst nur mit Verdammnis und Anklage und so weiter durchs Leben hinken und das Leben als Christ ist wahrscheinlich keine Freude für dich. Aber wenn du verstehst, dass du gekreuzigt bist mit Christus, dass du ja das ganze Ding gar nicht vollbringen sollst, sondern dass er es in dir vollbringt, wenn du doch nur loslassen könntest, wenn du doch nur vertrauen könntest, Entschuldigung, wenn du doch nur abgeben könntest, wenn du doch nur sagen könntest, okay, Jesus, oh, du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Du hast es begonnen, du führst es auch zu Ende. Ich gebe auf. Weiße Fahne. Mach du das, Jesus. Ich lasse los. Ich lasse los sogar meine Fehler, Probleme, die Dinge, die von denen ich weiß, dass ich sie nicht hinkriege und ich höre auf, selber zu versuchen. Ich höre auf, mich selber verbessern zu wollen. Ich höre auf diesen Selbstverbesserungstrip unterwegs zu sein und immer ein guter Christ zu sein. Heute reiße ich richtig zusammen und du kriegst das bestimmt diesmal hin, Herr, ich beweise es dir. Und Gott sagt, ich will deinen Beweis nicht. Vertrau mir einfach. Vertrau mir, lass los, komm an meine Brust, komm an mein Herz, komm an meinen Herzschlag, hör mir zu, komm zur Ruhe. Mein Wort ist Leben. Mein Wort ist, was sogar Heilung bringt. Mein Wort ist das, was du brauchst. Und wenn wir das nur hinkriegen, wenn wir das nur lernen würden, loslassen. Und dann spüren wir, pass auf, was passiert, das Folgende. Es ist, ist dramatisch. Oh, ich fange an Spaß zu haben. Es ist wirklich dramatisch. Ihr glaubt's ja nicht, aber das Zeug funktioniert. Es ist echt, wirklich, ich meine, manchmal denke ich mir so, da sitze ich dann, denke ich mir, sag mal, träume ich eigentlich, ja? Das ist, weil, und ich rede nicht vom blumigen, bitte, also ich meine, ich weiß ja nicht, kennt mich wahrscheinlich nicht so gut, aber ich spreche nicht von so einem blumigen, alles läuft immer und es gibt keine Probleme. Ich rede nicht von so einem Christentum, überhaupt gar nicht. Ich rede von taffen Umständen, in denen Christus durch dich strahlt und von denen du nicht abhängig bist, sondern frei, weil Jesus ist Herr. Jesus ist der Herr. Nichts anderes. Nicht dein Ehepartner, nicht deine Gehaltserhöhung oder nicht, nicht wie das Haus aussieht und ob aufgeräumt ist oder nicht. Es ist Jesus, der Herr ist. Jesus ist Herr. Und wenn das passiert, ändert sich eine Perspektive, es ist eine völlig andere Lebensart. Aber seht, es ist eben nicht dieses Gott mach für mich und dann mal gucken, ob der liebe Gott es tut oder nicht. Sondern es ist ein Erkennen von Autorität als Kinder Gottes. Seht ihr, lass mich so ausdrücken. Ihr wisst es ja bestimmt, aber wenn wir vom souveränen Gott sprechen, ja, dann können wir nicht von der Souveränität sprechen, dass er alles vorherbestimmt hat und alles steuert und macht. Weil wenn das so wäre, dann bräuchten wir nicht beten. Richtig? Dann macht Beten überhaupt keinen Sinn. Beten macht keinen Sinn, wenn Gott eh alles schon vorherbestimmt hat. Die Macht der Worte macht auch keinen Sinn. Tod und Leben ist eine Gewalt der Zunge. Es macht keinen Sinn, wenn Gott alles vorherbestimmt hat, dass du auf deine Worte achtest. Voll egal, weil es ist eh alles vorherbestimmt. Es macht keinen Sinn, dass er ein Schwert in deine Hand gegeben hat. Es macht keinen Sinn, dass du in irgendeiner Form Verantwortung hast, wenn Gott alles souverän vorherbestimmt hat. Ich habe folgenden Vorschlag. Gott ist eine Partnerschaft mit dir und mir eingegangen. Und die Partnerschaft, die er eingegangen ist zwischen dir und mir, das Outcome davon, das Ergebnis, hat damit zu tun, wie wir uns darauf einlassen. Nun, es gibt Dinge, die sind souverän und die werden auch passieren und die hat Gott gesagt und das wird so sein. Aber es gibt auch Dinge, die sind abhängig von der Art, wie seine Gemeinde darauf reagiert. Nun, vielleicht gibt es Dinge, die dann sich ein bisschen verzögern oder sowas, wie auch immer. Ich weiß nicht, also ich will darüber gar keine Theologie hier machen in dem Sinne. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat dir Schlüssel gegeben in deine Hand für dein Leben. Gott hat dir Autorität gegeben in dein Leben. Gott hat dir Macht gegeben, deine Gedanken zu kontrollieren. Warum hat er das getan? Damit du nicht erlaubst, dass jeder, ne, wie Luther gesagt hat, jeder Vogel da reinkackt. Entschuldigung. Ja, weil, damit nicht, ja, wir müssen weg von diesem armseligen, ah ja, och Mann, und dann werde ich da attackiert die ganze Zeit, und hin zu einem, ja, zu einem Löwen, der eben nicht alles mit sich machen lässt, der eben nicht so nur reagiert auf die Situation und dann ist das wieder passiert und dann ist das wieder passiert, sondern der leitet, der führt, der geleitet ist vom Geist. Der nicht nur reagiert. Ich meine, wie oft reagieren wir? Oder reagieren ist nicht Sohnschaft. Nur zu reagieren ist nicht Leben. Reagieren ist Sklave sein. Reagieren ist, ich reagiere immer nur. Und das passiert, oh, ich muss reagieren. Das passiert, oh, ich muss reagieren. Kennt das jemand? Also ich meine, es gibt manchmal so, ne? Da hat man das Gefühl, man reagiert nur die ganze Zeit. Und das ist so wichtig. Halt an. Hab den Mut zu stoppen. Ja? Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Den Mut von diesem Jesus, ja, und dann rasen vielleicht diese Gedanken und die ganzen Sorgen und dann sage ich, okay, ich schreibe sie einfach alle auf und dann lege ich so, Jesus, ich schaue dich, bist einfach nur Jesus an, du musst doch nicht mal groß irgendwas tun, aber Jesus anschauen, ihn angucken, ihm in die Augen schauen, in sein Wort schauen, sagen Jesus, und dann passieren Sachen. Ich sag dir, das ist einfach nur ein, heute Morgen saß ich da und ich lese vom was habe ich gelesen? Ich habe Johannes 10 gelesen, ja. Und das ist nur ein Beispiel. Das ist ein Beispiel aus dem Leben, was ich hier gerade meine, was ich hoffe, dich zu ermutigen, da drin proaktiv zu werden in dem, was Gott dir gegeben hat und nicht einfach nur da zu sein. So, weil Gott hat einen Sinn, ein Ziel, einen Zweck mit deinem Leben, warum du jetzt zu dieser Zeit geboren bist, ist ja kein Zufall. Ist ja nicht aus Versehen. Ist ja nicht so, als ob nicht der genialste Erfinder des ganzen Universums sich was dabei gedacht hat, dass du heute da lebst, wo du bist. Es wäre ja Wahnsinn zu denken, dass das einfach nur ein Zufall wäre. Und dann sitze ich da so heute Morgen und ich lese Johannes 10, berühmte Stelle. Und da heißt es hier, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und das sind manchmal so kleine komische Sachen, wo ich, weil man denke ich, ein- und ausgehen? Was soll denn das jetzt heißen? Ein- und ausgehen und auf einmal, und ich weiß nicht, ob das jetzt die tatsächliche perfekte Auslegung dieser Schriftstelle ist, deswegen, ja, sorry, wenn nicht, aber für mich im Gebet, in der Beziehung mit Gott, war es auf einmal, ich gehe rein, ich nehme, was ich brauche und ich gehe wieder raus. Und dann habe ich angefangen, alle Situationen und Umstände in meinem Leben, meiner Familie, der Gemeinde, der Stadt, dem Land, ich bin reingegangen, ich habe die göttliche Lösung gesucht und ich bin wieder rausgegangen. Und das war eine Gebetszeit, die ich hatte. Und das war gerade die beste Zeit. Versteht ihr? Aber ich habe eingesetzt, was der Heilige Geist in mein Herz hineingehaucht hat in dem Moment. Das versteht, seid ihr da? Ja, ist ein ich habe das genommen und ich habe es umgesetzt. Ja, ich bin ein Täter des Wortes, nicht ein vergesslicher Hörer, nicht einfach nur ein sich berieseln lassen, nicht einfach nur ein Zuschauer. Ich bin nicht nur ein Zuschauer. Ich bin nicht in ein Stadion gegangen, guck ein Spiel zu. Ich bin ein Spieler. Und ich möchte, dass ihr alle Spieler seid. Jeder ist ein Spieler im Reich Gottes. Wir sind keine Zuschauer, ihr Lieben. Wir haben wichtige Berufungen, Anteile. Wir haben, es gibt einen Grund, warum es dich gibt zu dieser Zeit, gerade jetzt. Und wenn wir das nicht einsetzen, dann fehlt was. Es ist nicht egal, ob du da bist oder nicht. Es ist nicht egal, ob du auftauchst oder nicht. Du bist wichtig. Und in dieser Zeit, in der wir gerade leben, ist das so wichtig, das zu ergreifen. Und ich kehre immer wieder an diesen einen Punkt zurück, an sein Herz zu kommen. Seht ihr, lass mich nochmal hier in eine Sache reingehen. Johannes 12, 28 bis 30, da heißt es, Vater, Jesus sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Und seht ihr, mich, diese Stelle, ist eigentlich ganz schön gruselig. Wisst ihr warum? Gott spricht mit einer hörbaren Stimme. Ich meine, ist das nicht das, was wir, ja, wenn Gott mit einer hörbaren Stimme zu mir reden würde, dann würde ich ihn hören. Dann würde ich verstehen. Wenn Gott nur mal hörbar reden würde, mal richtig laut, mal, ne? Und wisst, soll ich dir mal sagen, das denken wir, weil das ist unser Denken. Das ist unser Kaboom-Krach-Boom-Bang-Denken. Das ist genau das. Das ist genau das. Das Erdbeben, der Sturm, das Feuer. Und ich meine, ich sage nicht, dass Gott in den Dingen nicht auch kommt. Ja, es gibt ja auch Apostelgeschichte und so weiter. Aber der Punkt ist hier, auch hier dieselbe Stelle. Er redet. Der Vater redet mit einer hörbaren Stimme. Und drei verschiedene Arten von Leuten hören drei verschiedene Dinge. Oh Mann. Das ist deftig. Weil ich würde mal sagen, dass jeder von uns mitkriegen würde, dass Gott was sagt. Aber nicht jeder hört, was er sagt. Und das ist, wir sollten das rausfinden. Weil hier redet der Vater mit einer hörbaren Stimme und eine ganze Gruppe hört es donnert. Es hat gedonnert. Es ist crazy. Der Vater redet hörbar. Gott redet hörbar. Ich weiß nicht, wie viele von uns wahrscheinlich schon mal die hörbare Stimme Gottes gehört haben und es noch nicht gemerkt. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, wir stellen uns das manchmal so vor, so wie dieses so, ne, man hat ja viele Vorstellungen von Dingen, die man nicht erlebt, oder? Meistens sind sie falsch. Warum? Weil erst das Erlebnis zeigt, wie es wirklich ist. Oh, der war schon sowieso tief, aber egal. Ja, also es hat gedonnert. Die nächsten haben irgendein übernatürliches, ne, ein Engel hat mit ihm geredet, irgendwas Übernatürliches, irgendwas war das. Ja, ich habe zwar keine Ahnung was, aber irgendwas war das. Und Jesus hat den Vater ganz genau verstanden, oder? Jesus hat den Vater ganz genau verstanden und du bist eingeladen, dieselbe Beziehung, die Jesus mit dem Vater hatte, auch zu haben. Weil Jesus ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung und du bist vorherbestimmt im Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene dieser neuen Schöpfung ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und stell dir vor, du hörst diese Stimme mitten im Chaos. Stell dir vor, du hörst sie mitten in diesem Chaos überall um uns rum. Du hörst sie in all den Nachrichten, überall die Meinung und so weiter. Und du bist in der Lage zu sagen, Moment, schaltest es aus und du setzt dich hin. Du schließt deine Tür hinter dir, Matthäus 6, Vers 6. Du gehst in das Verborgene, in das Versteck mit Gott. Du machst dein Handy aus. Du machst deinen Internetzugang aus, du machst die Notifications aus, du machst die Gruppen aus, du schaltest das alles aus. Halleluja, das war schon ein Wort der Weisheit. Das ist was man heutzutage Tür zumachen nennt. Amen. Du machst die Tür zu hinter dir. Und dann heißt es da, dass du gehst ins Verborgene und dein Vater, der im Verborgenen auf dich wartet, sieht, hört. Der ist da. Und dann bist du mit ihm. Und dann du wirst kalibriert. Ja, du wirst kalibriert. Und du sein Wort da liest und als Heiliger Geist lehre mich. Nicht, wie kann ich das alles verstehen? Und das verstehe ich aber nicht, was soll das denn? Sondern Herr, lehre mich. Geist Gottes, sprich zu mir. Sprich zu meinem Herzen. Zeig mir, was du siehst. Gib mir deine Perspektive. Weil aus dem Hören des Hauches kommt die Perspektive Gottes raus. Und die ist, die wir brauchen. Die Perspektive Gottes ist, was wir brauchen. Das ist eine berühmte Stelle, ich weiß, kennt ihr bestimmt schon tausendmal gehört, aber als die Spione mit Kaleb und Josua in das verheißene Land gingen, um es auszukundschaften, haben alle dasselbe gesehen. Das wisst ihr, ne? Die haben alle dasselbe gesehen. Aber nur zwei haben gesehen, was Gott gesehen hat. Wir sahen mit diesen Augen alle dasselbe. Und wir können alle dasselbe anschauen. Und wir können zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen, abhängig davon, wie das Wort Gottes uns berührt hat. Kaleb und Josua haben dem Wort Gottes geglaubt. Sie haben dem geglaubt, was Gott gesagt hat. Sie haben dem Hauch zugehört. Sie haben gesessen in seiner Gegenwart. Sie waren mit ihm zusammen. Das heißt in der Apostelgeschichte, sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ungebildete Leute, oder? Was machen die hier? Zeichen und Wunder. Die stellen den ganzen Erdkreis auf den Kopf. Die machen alles durcheinander. Woher haben sie diese Weisheit, diese Kraft, diese Power? Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen sind. Richtig? Und das will ich, dass man das von mir sagt. Nicht, was habe ich für ein Degree, wie toll bin ich, was habe ich alles für Erfahrungen, wie bla 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 bla. Ich möchte, dass man sieht, dieser Mann ist mit Jesus. Und das ist genau das, was Kaleb und Josua hatten. Die haben Jesus geglaubt. Und weil sie Jesus geglaubt haben, haben sie eine andere Perspektive auf die Umstände gehabt. Alle haben die gleichen Umstände gesehen, aber die Schlussfolgerung von Kaleb und Josua war eine völlig andere. Und wie ist das? Was sieht Gott? Was sieht Gott, wenn er auf unseren Planeten guckt? Was sieht Gott, wenn er auf Bünde guckt? Was sieht Gott, wenn er in unsere Umstände guckt? Was sieht Gott, wenn er auf unsere Ehen guckt? Was sieht er? Was hat er für eine Perspektive? Was hat er für eine Sicht? Was sieht er in dir? Welches Potenzial hat er in dich reingelegt? Welchen Wert hat er in dich reingelegt? Welche Power? Welche Kraft? Welchen Traum? Welche Fähigkeiten, Möglichkeiten? Boah, ist gewaltig. Die krassen Begegnungen, das Kaboom, ist Hammer, ich liebe es. Und ja, wir brauchen das auch, aber es sind selten. Passiert, es ist selten, ich kenne eigentlich niemanden, der konstant immer weiter boom, 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 jeden Tag erlebt. Es gibt vielleicht Ausnahmen, keine Frage, aber es ist selten. Warum? Weil Gott im Hauch ist. Gott ist in der stillen Stimme, die wir übersehen, wenn wir nicht aufmerksam darauf sind. Und deswegen ist Ablenkung unser Feind Nummer 1 zurzeit und wahrscheinlich zu allen Zeiten. Weil um aufmerksam zu sein, muss mir was bewusst sein. Ich muss eingestimmt sein, ich muss getuned sein, ich muss etwas in mir muss schwingen mit dem, was Gott tut. Und das macht Religion nicht. Das macht nicht frommes Getue. Das macht nicht, ich erfülle meinen Job und alles andere ist mir egal. Das macht Beziehung. Das macht Freundschaft. Das macht an seinem Herzen wohnen. Das macht das hier hineingehen mit dem Heiligen Geist in das, was Gott will. Und darin sich formen lassen, Transformation, Veränderung, etwas verwandelt sich in mir. Ich bin ein Nachfolger, ein Jünger, ein Christusmensch, jemand, der Jesus repräsentiert. Ich bin jemand, der ihn kennt und jemand, der seine Stimme hört und jemand, der mit ihm lebt und der deswegen seine Möglichkeiten lebt. Und das ist, ändert alles, weil auf einmal die menschlichen Möglichkeiten nicht mehr die ausschlaggebenden Möglichkeiten sind, sondern das, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, er hat uns das Land gegeben, dann werden wir wohl die Riesen fressen wie Brot, die in diesem Land sind, oder? Dann werden sie wohl unsere Nahrung sein. Dann werden die Probleme sein, was uns sättigt und aufbaut und stärkt, weil unser Brot ist, den Willen des Vaters zu tun. Meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und wenn ich das, wenn das auf einmal, seht ihr, wovon wir hier sprechen heute Abend, ist nichts anderes als eine Perspektivänderung. Es ist eine andere Sicht auf dieselbe Situation, die alle sehen. Und weil du eine andere Sicht kriegst, sieht es auf einmal ganz anders aus als vorher. Es ist auf einmal nicht mehr einschüchternd, es ist auf einmal nicht mehr etwas, oh nein, es ist auf einmal nicht mehr hoffnungslos, es ist auf einmal eine Möglichkeit. Und wenn in deinem Leben Schwierigkeiten und Herausforderungen auf einmal wie Möglichkeiten riechen, dann hast du Gottes Perspektive. Wenn es auf einmal, wow Gott, da kannst du ja was tun. Oh Gott, da freue ich mich schon auf deine Lösung. Wow Gott, dieses Problem kriege ich ja nie im Leben hin. Oh boah, das kann ja nur gut werden. Versteht ihr? Es ist eine ganz andere, statt, oh nein, oh Gott, und was, ha, und ich weiß nicht, und dieses, das, wir nennen das dann noch beten, und ich, gut, Gott ist gnädig, okay, keine Frage, aber es ist ein, das ist eine, ne, ist eine ganz andere Sicht, und ich glaube, dass es die Sicht der Christen ist. Das ist eigentlich, ich finde in der Bibel keine, suche ich sie auch nicht, aber, aber ich finde keine, die, so, also, so, dieses, naja, wie soll man das nennen? Sag nochmal Haus raus. Sag mal Haus raus. Ja, danke. Ich finde keine Jammerlappen. Sky ist schuld, ne? Aber ich finde keine Jammerlappen. Ich finde das Wort Jammerlappen nicht in der Bibel. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt, hey, bitte, ne? Ich bin überhaupt nicht, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du irgendwie Schwierigkeiten hast und am Jammern bist und so weiter. Ich richte dich nicht, okay? Ich will dich rausholen. Verstehst du das? Das ist ein Unterschied. Ich bin nicht gegen dich, ich verdamme dich, ich sag nicht, du bist doof oder dumm oder was machst, sondern ich möchte dir eine andere Perspektive zeigen, sodass etwas in uns aufsteht, der Geist Gottes in uns aufsteht, sag ich, hab genug, es reicht. Ich bin nicht das Opfer der Umstände, ich bin nicht das Opfer meiner Vergangenheit, ich bin nicht das Opfer der Sachen, die andere Leute tun oder sagen oder nicht sagen. Ich bin nicht mehr davon beeinflusst. Es reicht. Das ist, was ich möchte. Ich möchte, dass in dir ein Es reicht aufsteht. Aber damals ist nicht heute. Kannst nicht heute mit damals immer wieder in einen Pott packen. Das geht nicht, weil da bist du ein Sklave von damals, anstatt heute zu leben. Dann lebst du immer in der Vergangenheit statt in heute. Irgendwann muss man sagen, jetzt reicht's. Irgendwann muss man diese Opfermentalität ablegen, sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes, ich bin kein Opfer mehr. Ich war's vielleicht mal, das waren wir alle, aber nicht mehr. Ist vorbei. Ist vorbei. Jesus ist da. Ich hab nicht ein Problem, ich hab eine Lösung. Ich habe eine Antwort, das Leben bestimmt nicht meinen Tag. Oder lass mich so ausdrücken, das Leben bestimmt jetzt meinen Tag. Aber nicht die Umstände, nicht das Durcheinander da draußen, nicht das die Nachrichten, die ich höre. Und dann, oh, und dann lasse ich das an mein Herz und dann lebe ich dieses hoch und runter. Und das ist genau doch eigentlich, wovon Jesus uns freigemacht hat. Eigentlich hat er uns doch versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Eigentlich hat er uns rausgenommen aus dem Ganzen. Eigentlich hat er zu uns gesagt, du bist nicht mehr von dieser Welt. Ja, du bist noch in ihr, aber du bist nicht mehr von ihr. Also benimm dich nicht, als ob du noch von dieser Welt wärst. Benimm dich nicht so, als ob du noch Teil von ihr wärst, weil du bist rausgenommen, abgesondert, geheiligt. Jo. Seht ihr, und da kann man das so, man kann das so hören und man kann das auch so lesen, ne? Und dann kann man so denken, wow, cool, ne? Und dann gehe ich weiter wie vorher auch. Oder ich kann mich hinsetzen und ich kann das rausschreiben und ich kann sagen, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich sag manchmal ja, dass ich das glaube und ich singe das auch mal mit und ich erzähle das auch mit Grinsen anderen, aber Gott, ganz ehrlich, ich habe eigentlich keine Ahnung. Weil eigentlich, wenn ich das wissen würde, dann würde mein Leben anders aussehen. Dann würde ich wahrscheinlich nicht ganz so viel weinen. Mir würde es wahrscheinlich nicht ständig schlecht gehen. Ich wäre nicht dauernd hoffnungslos. Jesus, ich habe echt keine Ahnung. Aber ich will es wissen. Und da ich dein Kind bin, Jesus, und da du kein Ansehen der Person hast, danke ich dir, dass du mir das zeigen wirst. Und hier bin ich, Jesus. Ich demütige mein Herz. Ich beuge mich vor dir. Ich möchte das wissen, Jesus. Ich möchte lernen von dir, Jesus. Ich bin versetzt. Wenn du sagst, ich bin versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis, dann hast du recht, Herr. Erneuer mein Denken, Heiliger Geist. Transformier mein Denken, Heiliger Geist. Ich beuge mich unter die Wahrheit, Jesus. Ich beuge mich unter deine Wahrheit, weil ich weiß, die Wahrheit macht frei. Nicht so, wenn du so betest, wenn du so die Tür ist geschlossen, ja, sind wir noch da, ja, die Tür ist geschlossen. Der Vater sitzt mit mir. Der Heilige Geist denkt, yeah, dem helfe ich. Dem zeige ich die Wahrheit. Der Geist der Offenbarung, der Geist der Weisheit. Dem zeige ich was. Wow, dem ändere ich sein Denken. Und wenn sein Denken sich ändert, ändert sich die Perspektive, ändert, was er glaubt. Und er ändert, was er glaubt, lebt er anders als vorher. Und dann, wenn du so aus deinem Morgen kommst, vielleicht ist es dein Abend, ja, es geht nicht darum, für mich ist es der Morgen und du kommst raus, du gehst anders durch die Tür in den Tag. Weil du warst mit dem Hauch. Und vielleicht hast du auch eine krasse Begegnung gehabt und dich 10-mal über den Boden gerollt vor Glück. Gerne, ja, ich gönn's dir. I love it. Und ich mache keine Entschuldigung für solche Sachen. Aber was mir wichtiger ist als das, ist diese intime Beziehung. Den Hauch zu hören. Und es passiert was. Ich habe vorhin gesagt, und da ich bin jetzt auf der Zielgerade hier, ja. Wenn ich habe vorhin gesagt, dass das Verrückte ist, das funktioniert. Könnt ihr euch erinnern? Und das ist tatsächlich so, immer noch. Aber das ist doch so ermutigend, wenn du dich daran sitzt, an diese ganz simplen, ich weiß gar nicht, was ihr hier gerade macht, lehrt, keine Ahnung, ich bin völlig weißes Blatt hier. Ich mach nur das, was ich empfinde, was der Heilige Geist tut. Wenn diese simplen, ganz einfachen Grundlagen, das ist ja wirklich, was ich hier predige heute Abend, wenn du es merkst, es ist nicht Raketenwissenschaft, es ist nicht die neueste Offenbarung, ja, so. Es ist nicht die Cutting-Edge Revival Generation, die jetzt endlich weiß, wie alles funktioniert. Ich hab ehrlich gesagt, ich muss ganz ehrlich mit euch sein. Ich habe das Gefühl, ich weiß immer weniger. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Mein Herz wird immer gefühlt immer, das hört sich auch schon furchtbar an, ich werde immer demütiger. Ich bin der demütigste Mensch auf dem Planeten. Ich schreib gerade ein Buch über die 10 demütigsten Menschen auf dem Planeten. Die anderen 9 suche ich noch. Was ich sagen will, ist einfach, ich immer mehr merke ich bin so abhängig von Gott. Und ich weiß eigentlich gar nichts. Aber ich weiß, ich brauche ihn. Und in ihm bin ich sicher. In ihm bin ich sicher. Und deswegen ist die Beziehung mit ihm, das ihn kennen. Seht ihr, ich meine, das ist ja eigentlich so simpel, ne? Wo steht's in Johannes 3,17, glaube ich. Da heißt es, das ist das ewige Leben, dass ihr Gott erkennt. Das ist das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Ich meine, Adam erkannte Eva, es ist ein intimes Kennen von Gott, ein intimes, nicht nur Wissen, okay, sondern Erkennen, eine Erfahrungserkenntnis, ein Werden durch Ansehen heißt das Wort auch, face to face, von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund mit einem Freund redet, es ist ein intimes Sein, es ist ein Nahsein, ein Engsein, ein Herz zu Herz, Angesicht zu Angesicht, das ist, wovon das spricht. Und das ist eigentlich, wenn wir das hinkriegen als Christen, wenn das die Priorität 1 wird, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und deiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugefügt werden, richtig? Wenn die Priorität 1 steht, stimmt wahrscheinlich im Großen und Ganzen wenigstens alles andere. Weil, aber andersrum ist genau auch leider wahr. Wenn die Priorität 1 nicht stimmt, dann ist alles andere ziemlich wackelig. Das ist alles andere ziemlich, weil das hat Fundament so an sich. Ja, wenn das Fundament nicht steht, nicht stimmt, kaputt ist. Und deswegen, dafür möchte ich gern beten für euch, ja. Für eine erweckte erste Liebe. Amen. Für ein erwecktes, ich kann es nicht erwarten, morgens aufzustehen. Für ein, wenn's, ja, wow, ich kann nicht so früh aufstehen, oh Mann, das geht nicht, dann gehe ich eher ins Bett. Wow, ich habe gerade eine Offenbarung. Da muss man erstmal drauf kommen. Oder hey, wenn du vielleicht bist du Mutter mit kleinen Kindern, vielleicht hast du ganz viel zu tun, krasse Arbeit, anspruchsvoll. Das mag für dich vielleicht anders aussehen als für den Nächsten. Aber eine Sache können wir nicht tun. Ich kann nicht. Ich gebe meine Macht nach außen ab und ich bin das Opfer der Umstände. Überleg mal, ob du so am Ende deiner Tage vor Gott stehen kannst. Oh, es tut mir echt leid, Herr, ich kann Oder? Wenn Gott sagt, so funktioniert das, bedeutet das, so funktioniert das. Und wenn das so funktioniert, heißt es, geht auch für dich. Und wenn wir jetzt wenn wir jetzt in einer Jüngerschaftsbeziehung wären, wenn wir wirklich Jünger sein wollen und du sagst, das geht nicht, dann würde ich dir folgenden Vorschlag machen. Schnapp dir jemanden, dem du vertraust, bei dem das geht und offenbare dein Leben und lass jemand mal reingucken. Weil oftmals, was wir meinen, geht nicht, ist nur unsere eigene Perspektive, die wir unser ganzes Leben gelernt haben. Aber wir haben noch niemals jemanden mal reingucken lassen, der vielleicht uns einen kleinen, entscheidenden, simplen Tipp gibt, was du vielleicht ändern könntest und plötzlich geht's. Aber das bedeutet, ich muss bereit sein, dass mein Leben sich verändert. Dass ich ein Nachfolger Christi bin und nicht nur ein Nachfolger meiner selbst und Christus hinzupacke, damit es mir gut geht. Und damit ich mich ganz, ne, damit ich auch noch in den Himmel komme oder so. Ich rede gerade ein bisschen heftig, aber ich glaube, irgendjemand muss das hören. Das ist eine, ne, wenn ich ein Jünger bin, dann gibt es nicht, es geht nicht, wenn Gott sagt, es geht. Dann muss ich was in meinem Leben ändern. So einfach ist das. Seid ihr da? Ja, vielleicht muss ich dann gewisse Dinge lassen. Vielleicht gucke ich nicht mehr 5 Stunden Netflix jeden Tag, sondern nur noch 4,5. Ich will nur einen Punkt machen, okay? Vielleicht muss ich weniger Social Media machen. Vielleicht muss ich irgendwas lassen. Aber ich kann nicht sagen, es geht nicht. Ich habe Verantwortung. Ich bin kein Opfer. Ich bin nicht der Sklave der Umstände. Ich gehöre Gott. Das ist mein, ich hoffe, das ist, ja. So, irgendjemand trifft's schon. Das ist wichtig. Das ist einfach so wichtig. Wenn das das Wichtigste ist, dann muss es auch in meinen Prioritäten sichtbar werden. Sonst ist es nur faules Gerede, dass es das Wichtigste ist. Und da ist keine Verdammnis. Vergiss das, okay? Da ist kein euch Arme. Vergiss das. Keine Selbstmitleidsparty. Ich übernehme Verantwortung, weil ich bin ein Kind Gottes. Ich habe alles, was es braucht. Jesus wohnt in mir. Ja, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ich habe Macht auf meinen Worten. Ja, ich kann beten. Ich kann beten wie im Himmel, so auf Erden. Wahnsinn. Okay, lass uns beten. Das höre ich ja nie auf. Danke, Jesus. Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort, Herr. Ich möchte dir danken für deine Ermutigung in Krisenzeiten einfach zu blühen, Herr. Wirklich zu blühen, Jesus, Herr. Zu blühen, wo andere, Herr, nicht wissen, wie das gehen soll, Herr. Aber wir wissen, von wem unsere Quelle kommt. Du bist unsere Quelle, Jesus. Und ich bete, Geist Gottes, dass du eine, ja, ein Feuer, ein Hunger nach deinem Wort entfachst, Jesus. Eine Leidenschaft, den Hauch zu hören. Herr Jesus, eine echte praktische Veränderung in unserem Leben, wie wir Dinge anders machen können, um von dir zu hören, um von dir zu lernen, um nicht nur zu sagen, ja, dein Joch ist sanft und deine Last ist leicht, aber ich erlebe das nicht, sondern zu sagen, Herr, lehre mich. Lehre mich, demütig und sanftmütig zu sein. Lehre mich, Heiliger Geist, lehre mich, deine Wege zu gehen. Lehre mich, Herr, du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnung. Lehre mich deine Wege. Lehre mich, wie du die Dinge siehst. Lehre mich deine Perspektive, Jesus. Lehre mich deine Wahrheit. Lehre mich, dass ich in der Freiheit wandle, Herr. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir dafür, dass du das tust. Wir danken dir, dass du treu bist, Jesus. Wir danken dir, dass du das in uns erwächst und dass es eine Leidenschaft ist, Herr. Eine Freude, ja, es mag vielleicht mit Disziplin beginnen, aber es führt in eine Leidenschaft. Halleluja. Disziplin ist nicht das Endziel. Disziplin ist der Katalysator dazwischen, damit du in diese Leidenschaft, in dieses Feuer kommst, in diese Freude mit dem Herrn, diese Freude in seinem Wort, diese Freude. Ich prophezeie über euch, dass ihr mehr Zeit wollt. Und ihr denkt, wow, schon vorbei, was? Ich sage euch, ich habe früher Drogen genommen, Heroin, Kokain, Ecstasy, LSD, die ganze Chose, und ich gehe mit Gottes Wort auf die Reise heute. Ich setze mich da rein und ich bin da drinne, und es ist so schön, und die Zeit geht einfach, die durchrinnt mir durch den Händen, weil ich bin da drinne. Ich bin da drinne und ich bete es und ich esse es und ich atme es und ich verstoffwechsle es. Ich zerkaue es, ich beiß darauf rum, ich nehme es, ich beuge mich drunter, damit es über mich kommt. Es ist einfach wunderschön. Es ist einfach herrlich, und das setze ich über euch frei. Bete für eine Aktivierung, Heiliger Geist, da drin. Ich danke dir, Herr, dass du es aktivierst in unseren Herzen, Jesus. Dass du es freisetzt in unseren Herzen, Jesus. Dass dieses Feuer für dein Wort, Herr, dieses Feuer. Seht ihr, lass mich noch eine Ermutigung hier reinbringen. Ich spüre einfach das so, den Heiligen Geist drauf. Sind Menschen hier heute Abend bestimmt auch, und ihr braucht Heilung in euren Körpern. Ja, ihr braucht Heilung da drin. Und manchmal, wenn dann so ein Typ kommt oder so eine Typin und predigt, und dann hofft man, ja, vielleicht heute Abend, und das ist richtig, mach das bitte weiter und erwarte immer deine Heilung. Aber ich will euch ein eigenes kurzes Zeugnis erzählen. Ja, ich hatte eine Schulterverletzung, durch Sport eine Schulterverletzung, und ich habe beten lassen und so weiter und keine Ahnung, und irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, ich kann doch nicht die ganze Zeit nur davon abhängig sein, dass irgendeiner mit der richtigen Salbung irgendwann kommt, ja, und dann mir die Hand auflegt und ich dann geheilt bin. Und ich habe gesagt, okay, Gott, das ist in deinem Wort. Es ist alles zur Verfügung. Es ist alles da. Und ich habe mir alle Schriftstellen rausgeschrieben in dem ganzen Bibel, die um Heilung gehen, und habe angefangen, sie zu essen. Und ich habe vorher alle möglichen Übungen gemacht und Physiotherapie und gelesen und geguckt und alle möglichen Dehnungen und bla bla bla. Und es hat immer noch ein bisschen geholfen, aber nicht wirklich. Und dann habe ich das Wort da drin gegessen, und es hat keine 3 Wochen gedauert, es war 80% weg. Und jetzt ist es schon eine ganze Weile komplett weg. Dann hat mir der Arzt, letztens war ich beim Arzt, weil ich habe einen kleinen Unfall mit meinem Mountainbike gehabt. Ich fahre Mountainbike und bin, der Kai weiß Bescheid, gibt sogar Videoaufnahmen. Ich bin da in den Alpen abgeflogen bei ziemlich hoher Geschwindigkeit und habe das Kreuzband gerissen. Und deswegen muss ich halt ab und zu mal zum Arzt checken. Und dann habe ich so Rückenschmerzen bekommen, weil man halt ein bisschen schief läuft dadurch, ne? Weil man nicht so gute Bewegung hat da drinnen, und dann gleicht man das aus, und dann machst du das ja 3 Monate oder länger, so ein bisschen komisch schief laufen, und dann habe ich so Rückenschmerzen bekommen, da wurde das geröntgt. Da sagt er zu mir, ich habe da Verschleiß in der Wirbelsäule. Und ich denke mir so, what? Ne, so, ich habe Verschleiß in der Wirbelsäule, und dann, ja, was kann man da machen? Ja, nichts. Ne, machen Sie jeden Tag, sagt er mir, so eine Übung, 40 Mal. Ja, so eine komische Übung, dauert 10 Sekunden so halten, dann 10 Sekunden warten, das Ganze 40 Mal. Ich sage, was? So, wie soll ich die Zeit hernehmen? Ja, so, oder besser gesagt, die Geduld. So. Und dann dachte ich, oh Mann, nee, das, ne, so, geh nach Hause, und dann gehe ich wieder, denke ich, okay, Jesus, ja, ich habe nichts gegen diese Übung, kann man mal machen, ja, ich mache 5 oder so, ja, und alle 5 Tage, keine Ahnung, ja, aber jetzt mache ich sie gar nicht mehr, hört zu, warum, ja, weil ich habe 2 Schriftstellen gefunden, 2 Schriftstellen habe ich gefunden, aus Hiob und aus Psalm. Und da heißt es, ich mache mal eine Paraphrase jetzt hier so, also wie heißt das, ich in meinen Worten, ja, heißt es dort, meine Jugend erneuert sich wie beim Adler. Meine Jugend erneuert sich wie beim Adler. Und da heißt es in Hiob, und das ist der Hammer, er hat Lösegeld gefunden und sein Fleisch wird frischer sein als in seiner Jugendkraft. Ich bin 41 und ich denke mir so, Hammer. Ich werde besser drauf sein, als ich jung war. Nun, du kannst jetzt sagen, hey, du bist ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt. Das ist deine Sache, okay? Das kannst du gerne sagen. Wenn das deine Schlussfolgerung ist daraus, behalt sie. Ich bin nicht hier, um dich zu bevormunden. Das ist nicht der Punkt. Aber ich habe die Schriftstelle persönlich genommen. Ich habe gesagt, wenn das da steht, ich habe Lösegeld gefunden. Christus ist mein Lösegeld. Ja, ich habe das Alttestamentliche ins Neue genommen. Christus ist mein Lösegeld. Es wurde Lösegeld gefunden für mich. Meine Jugend, mein Fleisch, mein Körper wird frischer sein als in meiner Jugendkraft. Ich stehe heute hier vor euch. Ich hatte bis vor kurzem, konnte ich nicht lange predigen oder ich habe es trotzdem gemacht, aber ohne Schmerzen zu bekommen, musste mich danach hinsetzen. Ich stand vorhin die ganze Zeit da draußen. Ich habe fast geweint, weil ich das ist schon eine Weile jetzt, aber wieder wurde mir bewusst, ich stehe da und ich habe null Schmerzen. Absolut null, nichts. Ich stehe hier, ich habe nichts. Und ich hatte jeden Tag. Und wenn ich Sport gemacht habe, sogar mehr. Und dann habe ich da versucht, diese Übungen zu machen, bla 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 und so weiter. Und warum sage ich das? Warum erzähle ich das euch? Ich erzähle das euch, weil ihr keine Opfer seid. Weil alles in euch angelegt ist, was der Himmel zur Verfügung hatte. Es gibt nichts, was vor dir zurückgehalten wurde. Es ist alles da. Der Heilige Geist zeigt dir, was zur Verfügung steht. Er führt dich nicht in was rein, was du noch brauchst, sondern er öffnet dir die Augen für das, was du hast. Seht ihr, das ist Christentum. Christentum ist zu sehen, was bereits da ist. Es ist Offenbarung. Ja, die Wolken gehen weg, die Sonne ist da. Wir sagen, die Sonne geht auf. Ne, die Sonne war die ganze Zeit schon da, da waren nur Wolken davor. Und Offenbarung ist, die Wolken gehen weg und du denkst, wow, das ist meins. Und dann nimmst du das im Glauben und lebst im Geist. Halleluja. Amen.
Hey Jesus, danke für diesen Abend, danke für die deutlichen Worte, danke, dass du Menschen befähigst, anderen Menschen auch etwas zu vermitteln und dich einfach näher zu bringen. Segne uns diesen Abend beim Nachhausekommen und schenk uns einen guten Schlaf und lass uns dein Hauchen hören. Amen.